Wir sind noch nicht bei der Predigt. Heute ist Welcome Apero, das hast du vielleicht mitbekommen. Und das, was ich jetzt sage, das gehört eigentlich zum Welcome Apero. Aber wo wir in der letzten Gemeindeleitungssitzung miteinander geredet haben, haben wir gedacht, nein, es gibt so ein paar Sachen, die sind wichtig, dass man es immer wieder mal der ganzen Gemeinde sagt. Und darum möchte ich das heute Morgen gern entfalten. Und zwar geht es um das Thema, wie komme ich geistlich vorwärts? Wie bewege ich mich aus der Anfangsphase vom Glauben hin zu einem Menschen, der wirklich ein geistlicher Vater und Mutter wird? Und wenn du schon länger da in der Kirche dabei bist, dann kennst du, hoffentlich hätte ich fast gesagt, das Bild und lass es einfach nochmal auf dich wirken und vielleicht ist es bei dich auch einfach neu. Jeder von uns hat irgendwo mal eine Phase gehabt, wo er noch überhaupt gar nichts von Gott hätte wissen wollen. Und ist irgendwann einmal in eine Phase gekommen, da ist er zu einem Menschen geworden, wo man als Suchende bezeichnet. Das ist vielleicht irgendein Arbeitskollege oder ein Nachbar oder irgendwie, hat dich überhaupt einmal sensibel gemacht für das, was da in der geistlichen Welt läuft, für den Glauben, für die Beziehung mit Jesus. Und je nachdem, wie das gelaufen ist, ist das länger oder weniger lang gegangen. Aber irgendwann hast du dich für Jesus entschieden und hast angefangen, im Glauben zu leben. Hast angefangen, in die Bibel einzutauchen, hast angefangen, die Beziehung mit Gott aufzubauen. Und wenn das gut gelaufen ist, dann ist das weitergegangen und du bist Person geworden, die in eine Wachstumsphase reingekommen ist, die geistlich vorwärts kommt. Und schön, wenn es irgendwo dazu führt, dass du kannst sagen, ich bin ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter geworden. Das ist der Weg, wie der Glaube sich kann entwickeln, die Richtung, wo es hingehen soll. Hin von einer suchenden Phase, über eine Anfangsphase, über eine Wachstumsphase zu einem geistlichen Vater und Mutter. Und die Frage ist natürlich, ja, wie kann denn das in Gang kommen? Wie kann die Bewegung stattfinden? Und da gibt es viele Prozesse. Aber eins vom Wichtigsten ist das, dass du lernst, dich zu investieren in Menschen. Investier dich als Anfänger in Menschen, die Suchende sind und du wirst merken, es geht vorwärts. Investier dich als Wachsende in Anfänger oder auch in Suchende. Und du wirst merken, es geht geistlich vorwärts. Investier dich als geistlicher Vater und Mutter in Wachsende, in Anfänger, in Suchende. Und du wirst merken, es geht geistlich vorwärts in deinem Leben. Und die Sache ist eigentlich ganz einfach. Wenn du möchtest geistlich vorankommen, dann wirst du Namen können nennen von Personen, wo du dich investierst in ihn. Und du wirst merken, das hilft mir am meisten geistlich vorwärts. Geht mir übrigens gar nicht viel anders. Menschen, die geistlich an einem ganz anderen Ort stehen wie ich, die stellen mir Fragen, die kommen mir schon gar nicht mehr in den Sinn. Und zumal merke ich, da gibt es ja Aspekte vom Glauben, die habe ich noch gar nicht durchdenkt. Da muss ich mal richtig eintauchen. Und während ich das mache und mit Leuten im Gespräch sind, merke ich, dass ich selber geistlich vorankomme. Das ist der kleine Vorspann und ein kleiner Zusatz darüber, oder? Wo du da genau stehst, kannst du ziemlich genau eruieren an dem, was dir am Herzen liegt und auch über was du dich aufregst. Zum Beispiel in der Kirche. Gell? Je weiter das nach rechts kommst, desto mehr werden einfach Sachen, die nicht bedeutungsvoll sind, dir nicht mehr so wahnsinnig am Herzen liegen, weil du weißt, es ist viel, viel entscheidender, was da passiert, wie ob das jetzt, wo es zum Beispiel heute Morgen läuft, meinem Geschmack entspricht oder was auch immer. Das ein kleiner Zusatz noch. Also, das ist der Vorspann für die, die am Welcome Apero dabei sind. So geht's weiter, nachher um 11:45. Jetzt zur Predigt. Matthäus 7, Vers 12. Dort sind wir heute bei der Bergpredigt angekommen. Matthäus 7, Vers 12. Und mit diesem Vers aus der Bergpredigt ist für mich ein eigenes Erleben und Erlebnis verbunden, das schon länger her ist und das ich aber nie mehr vergessen habe. Da bin ich im Gespräch mit einem Mann, den ich eben erst kennengelernt habe. Und wir kommen über den Glauben und über Jesus ins Gespräch. Und da gibt er mir relativ schnell zu erkennen, also das mit Jesus und mit der Kirche, weißt, das interessiert mich nicht, da habe ich keinen Zugang, das ist nicht so meine Sache. Ich lebe nach dem Motto, behandle andere so, wie du selber möchtest behandelt werden. Und in diesem Augenblick musste ich mir ein Schmunzeln verklemmen und habe ihm gesagt, das ist spannend, was du da für ein Lebensmotto hast. Ist übrigens ein Zitat von Jesus. Und wir konnten da nicht mehr lange miteinander sprechen. Aber etwas ist deutlich geworden. Das hat ihn beeindruckt, dass Jesus solche Sätze rausgehauen hat, gell? Auch sein eigenes Lebensmotto. Und was dieses Lebensmotto von Jesus ist, oder dieses Mannes, oder eben das Zitat von Jesus, das ist der Predigttext von heute, Matthäus 7, Vers 12. Das ist nur ein einzelner Vers und in den meisten Bibeln ist dieser einzelne Vers sogar ein eigener Abschnitt und steht dann überschrieben mit die goldene Regel oder etwas in ähnlicher Art und Weise. Und so tönt der Vers im Original. Behandelt andere Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Versuchen wir diesen Vers zuerst einmal etwas einzuordnen. Frage, ist das, was hier steht, dieser Abschnitt von Jesus, ist das eher Zuspruch oder ist das Anspruch? Ist das eine Verheißung, eine Ermutigung oder ist das eher Anspruch, Herausforderung, Aufforderung? Die ganze Bibel ist voll von Stellen, wo es um Zuspruch oder um Anspruch geht. Und oft ist es gar nicht so unwichtig, sich zu überlegen, was ist hier eigentlich? Also, behandelt andere Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt, ist das Zuspruch oder Anspruch? Ich denke, wir sind uns einig, gell? Das ist Anspruch. Da sind wir herausgefordert. Da wird ein Appell an uns gemacht. Und so geht es übrigens durch die ganze Bergpredigt durch, gell? Wir könnten jetzt die ganzen Predigten und Texte nochmals zurückblenden und immer fragen, was war das, Zuspruch oder Anspruch? Und Die Predigt vom letzten Sonntag, gell, kurz zusammengefasst, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Und etwas weiter unten dann im Text, das habt ihr letzten Sonntag miteinander durchgesehen, wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Ist das Aufforderung oder ist das Zuspruch? Das ist Zuspruch. Natürlich, das ist ein ganz wunderbarer Zuspruch, eine richtig zünftige Ermutigung, oder? Oder wenn wir noch eins weiter zurückklicken, oder ich muss so sagen, die Predigt über diese Sorgen und den neuen Fokus, dort steht, macht euch keine Sorgen darum, was ihr essen, trinken oder anziehen sollt. Wieder kurz Zusammenfassung, gell? Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Trachtet aber vor allem nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ist das Zuspruch oder Anspruch? Verheißung, Ermutigung oder Aufforderung? Genau. Es ist beides, gell? Der erste Teil ist Zuspruch und der zweite Teil ist Anspruch. Und jetzt zurück zum Text, den wir heute miteinander anschauen werden. Dieser Text, der definitiv Anspruch ist. Aufforderung, Herausforderung. Behandelt andere Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Klären wir miteinander, was da gemeint ist mit diesem, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Im Neuen Testament ist das eine gebräuchliche Formulierung, um den Teil der Bibel zu bezeichnen, den wir heute gewöhnlich für das Alte Testament mit dem Namen Altes Testament bezeichnen. Und wenn du mit der Bibel vertraut wirst, dann wirst du jetzt möglicherweise sagen, Moment mal, kommt eine ganz ähnliche Formulierung nicht an einer anderen prominenten Stelle vor? Und ja, so ist es. Als Jesus nach der Hauptsache der Hauptsachen gefragt wurde, dort Matthäus 22, 34 folgende, gell? Als er nach der Hauptsachen gefragt wurde, da hat er gesagt, kurz zusammengefasst, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und dann hängt er dort wieder an, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Will heißen, was in den ersten 1000 Seiten der Bibel da steht, ist zusammengefasst in diesem Doppelgebot, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Und weißt du, jetzt habe ich im Moment mir gerade ein Projekt vorgenommen, einmal richtig zügig durch die Bibel durchzulesen. Und in den letzten 3 Tagen habe ich Levitikus, also 3. Mose, mal in mehr oder weniger in einem Zug durchgelesen. Und wenn du das machst, gell, da raucht dir schon fast der Kopf, ob so vielen Vorschriften, Geboten und Satzungen und Anweisungen. Und am Schluss fragst du dich, was soll das, wo soll das hinführen? Und dann hilft so ein Tipp von Jesus schon, gell, wenn er sagt, die Zielrichtung ist folgende, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und plötzlich bekommen diese Verse eine ganz neue Färbung. Also in unserem Text, den wir heute Morgen anschauen, da geht es um diesen zweiten Teil, liebe deine Mitmenschen. Und vielleicht sagst du dir jetzt, ja das mache ich ja schon. Oder ich gebe mir auf jeden Fall redlich Mühe, das zu tun. Dann habe ich eine Rückfrage, vielleicht eine kritische Rückfrage. Und jetzt merkst du, dieser Text ist wirklich voll mit Anspruch. Habe ich diese eine Rückfrage? Woran wird denn das sichtbar? Wo sieht man das? Dass du deine Mitmenschen liebst. Wo sieht man das? Das kommt uns noch schnell über die Lippen, gell, diese Sätze. Ich liebe meine Nachbarn, ich liebe meine Arbeitskollegen, ich liebe meine Frau, meinen Mann. Das ist schnell gesagt. Aber wo sind denn die Taten? Wo ist das ganz Konkrete? Das, was möglicherweise sogar gerichtsfest wäre. Wo man dich daran aufhängen könnte und sagen, jawohl, du liebst es wirklich. Wo ist das? Das ist genau dieser Punkt, an dem Jesus hier ansetzt. Behandle andere Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt, denn darin besteht das Gesetz. Und die Propheten will heißen, die Liebe will konkret werden. Liebe will nicht einfach eine lobenswerte Gesinnung sein. Und um noch ein Missverständnis auszuräumen. Viele Menschen denken, ja, was Jesus hier sagt, oder das kennen wir doch eigentlich aus dem Volksmund, gell, aus dem Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist doch dasselbe. Aber das ist es eben nicht. Und warum ist es das nicht? Gell, merkst du, in diesem Sprichwort, da geht es darum, Dinge nicht zu tun. Und bei Jesus geht es darum, Dinge zu tun. Das eine ist Vermeidungsethik und das andere ist eine Ethik, die ins Aktive hineinführt, die ins Tun hineinführt. Und natürlich ist es nicht falsch, wenn du deinen Nachbarn nicht extra provozierst. Und natürlich ist es nicht falsch, wenn du deinen Nachbarn nicht bestiehlst und nicht belügst. Und natürlich ist es schön, wenn du nicht mit deinem Laubbläser das Laub von deinem Grundstück einfach ins Grundstück des Nachbarns rüberbläst. Natürlich ist das alles toll. Jesus redet hier aber nicht von dem, was wir nicht tun sollen. Er redet von dem, was wir tun sollen. Behandelt andere Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Vermeide nicht einfach. Warte nicht einfach ab. Tu etwas. Es ist ein Text, der einen Anspruch in sich trägt. Und was genau soll ich tun? Das ist die liebste Frage von denen, die eigentlich gar nichts tun wollen. Was müssen wir denn machen? Gell, Kind, zum Sämtli geht. Also was müsste ich machen? Das ist wahnsinnig, wie unheimlich dumm sich Menschen stellen können, wenn es darum geht, Arbeit zu vermeiden. Was soll ich tun? Es ist spannend, dass Jesus an dieser Stelle keine Liste aufführt. Er sagt nicht, tu dies, tu das, tu jenes, vergiss nicht, pünktli. Nein, das macht er nicht an dieser Stelle überhaupt nicht. Der Vers ist fertig, also da mit dem Zusatz, den wir vorhin noch angeschaut haben. Dann ist der Vers fertig und dann beginnt Jesus mit einem ganz anderen Thema. Behandle Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Mit diesem Satz fordert uns Jesus direkt zum Handeln auf und er fordert uns indirekt zum Denken und zum Nachdenken auf. Das Problem ist, dass viele Menschen das nicht so mögen, dieses Denken und Nachdenken. Der große Erfinder und Autobauer Henry Ford hat das einmal in diesem Zitat auf den Punkt gebracht. Mir gefällt dieses Zitat. Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenige Leute damit beschäftigen. Weil das ist einmal ein Satz. Und jetzt, um zum Text zurückzukommen, gell? Jesus mutet seinen Lehrlingen Denkarbeit zu. Er mutet dir und mir Denkarbeit zu. Und ganz ehrlich gestanden, bei der Predigtvorbereitung bin ich fast in eine Falle hineingetappt, habe mich dann selber erwischt, gell? Fast wäre es mir passiert, dass ich angefangen habe, diese Liste zu schreiben, die Jesus hier eben gerade nicht schreibt. Fast wäre ich in diese Falle getappt. Aber nein, ich werde dir heute Morgen diese Liste nicht liefern, die Jesus auch nicht geliefert hat. Was ich dir liefern werde, sind ein paar Fragen und ein paar Denkanstöße. Und die erste Frage ist eigentlich relativ simpel. Wie möchte ich von anderen Menschen denn behandelt werden? Versuch dir diese Frage zu beantworten. Das ist relativ entscheidend für Matthäus 7, Vers 12. Wie möchte ich denn behandelt werden? Und versuche dort, wo du diese Antworten formulierst, nicht einfach bei irgendwelchen Allgemeinplätzen stehen zu bleiben. Bei Formulierungen wie, ja, respektvoll und liebevoll und anständig und tolerant. Das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge. Aber sie sind eher so Überschriften, die entsprechend wenig konkret sind. Werde du in deinen Antworten möglichst persönlich und möglichst praktisch. Und einfach mal ein paar Beispiele habe ich wahllos einmal so zusammengestellt. Möglicherweise ist das dein Ding. Du sagst, ich wünsche mir, dass man mich grüßt. Und richtig schön ist es, wenn man sogar meinen Namen kennt. Ich habe letztens in einen Zulieferer telefoniert, bei dem ich vor eineinhalb Jahren etwas bestellt habe. Er sagt mir, du bist der Martin, gell, deine Frau ist die Ruth. Hab da einen Zettel an meinem Board. Habe ich, echt gestaunt. War eine richtig tolle Erfahrung, gell. Vielleicht sagst du, es tut mir gut, wenn ich bei Konflikten oder Missverständnissen spüre, dass mein Gegenüber mir das Gute unterstellt. Vielleicht ist das dein Ding. Oder dieses hier. Ich schätze es, wenn sich jemand Zeit nimmt, um mir etwas zu erklären. Mensch, ich werde dieses Jahr 60. Das wird mir immer bedeutungsvoller. Gell? oder auch dies richtig wohltuend empfinde ich, wenn Menschen mir wirklich zuhören und versuchen, mich zu verstehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben schon den Satz gehört habe, man hört mir einfach nicht zu. Mein Freund, meine Frau, mein Mann, der hört mir einfach nicht zu. Oder auch noch dieses, wenn ich wüsste, dass ich keinen emotionalen Spießrutenlauf durchschreiten müsste, dann würde ich jemanden fragen, ob ich von ihm etwas Geld ausleihen kann. Das sind einfach fünf so Beispiele. Stell dir deine eigene Liste zusammen und lass diese Liste meinetwegen unverschämt lang werden. Es wird auf jeden Fall eine individuelle Liste sein. Wir alle sind sehr, sehr unterschiedlich. Und deshalb ist auch das, was wir uns wünschen, dass uns Menschen tun, auch so unterschiedlich. Stell dir diese Liste zusammen. Und als zweites, geh diese Liste fragend durch. Wenn du dir wünschst, dass man dich grüßt. Was könnte dann das heißen für deine nachbarschaftlichen Beziehungen? Was wäre für dich zu tun nach diesem Gottesdienst oder vielleicht sogar noch während diesem Gottesdienst? Oder also, frag dich das. Und gell, immer wieder mal sagen mir Leute, das ist erstaunlich, wie du dir Namen merken kannst und wie du Leute mit Namen begrüßen kannst. Das kann ich selber nicht. Und ich will dir eines sagen, das ist eine krasse Fehleinschätzung. Die Wahrheit ist, ich nehme ungefähr, so im Durchschnitt vermutlich jeden zweiten Tag, so ein paar Augenblicke Zeit, um mir die Namen unserer Gottesdienstbesucher zu merken, um mir die Namen unserer Nachbarn zu merken. Und dann muss ich mir irgendwelche Eselsbrücken bauen und ich muss mir Notizen machen und ich schreibe manchmal Namen in meine Gebetsunterlagen und nicht selten habe ich einen Spick in der Hosentasche. Heute habe ich sie vergessen im Büro, gell? So ist das bei mir. Darum weiß ich, dass der Robert heißt, oder? Ja. Ich schätze es, wenn Menschen mich grüßen. Und deshalb versuche ich, andere auch so zu behandeln. Und jetzt hast du deine eigene Liste und geh diese Liste ruhig Punkt für Punkt durch und frage dich, wie kann sich mein Verhalten verändern, wenn ich im Sinne von Matthäus 7, Vers 12 wirklich mein Leben prägen lassen will. Ist das anspruchsvoll? Ich glaube schon, dass das anspruchsvoll ist. Das ist ein Text, der einen Anspruch an uns stellt. Ich denke, richtig ermutigend ist es, wenn man sich miteinander diese Fragen stellt. Das hilft, an dieser Stelle weiterzukommen. Also, das wäre es eigentlich schon für heute Morgen. Ist das nicht ein bisschen zu simpel? Als Pastor will ich dir gerne sagen, wenn das so simpel wäre, dann würden sich meine Gesprächs- und Seelsorgetermine schlagartig halbieren. Und ich denke, Jesus würde heute Morgen ergänzen, überleg dir doch einmal, warum ich so einen simplen Satz in die Bergpredigt reingenommen habe. Und schließlich gibt es eine höchst spannende Beobachtung aus Umfragen, wo es darum geht, wie finden Menschen einen Zugang zu Jesus und zum Glauben. Und die Beobachtung ist folgende. Während den Menschen bis etwa vor 20 Jahren vor allem über die Schiene einen Zugang zum Glauben bekommen haben, dass sie jemand zur Seite genommen hat, dass ihnen jemand sorgfältig und nachvollziehbar erklärt hat, was das mit dem Glauben auf sich hat, wie das mit Jesus ist und diesen ganzen Geschichten. Das geschah bis vor 20 Jahren vor allem. Ist das heute anders? Dass wir das erklären können und so, das ist immer noch sehr, sehr wichtig. Aber jüngere Menschen und besonders junge Menschen, bei denen kommt noch etwas anderes dazu. Und du kannst nachher gerne mit Marc reden, der wird das dir x-fach bestätigen können. Jüngere Menschen finden heute eher einen Zugang zum Glauben, wenn sie bei anderen beobachten können, dass das mit dem Glauben funktioniert. Wenn sie sehen können, wie das bis in die kleinsten Alltagsbezüge reingeht, bis dorthin, wo ich aus meinem Glauben und aus meiner Beziehung mit Jesus heraus meine Nächsten so behandle, wie ich selbst behandelt werden möchte. Das ist ein Zugang, für den vor allem jüngere Menschen offen sind. Behandle andere Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Vielleicht sagst du dir einmal mehr nach einer Bergpredigt, das schaffe ich nicht. Und Jesus sagt dir einmal mehr, nicht nervös werden Martin, oder? Nicht nervös werden Peter. Nicht nervös werden Christian. Noch nicht. Bleib bei mir in der Lehre. Bleib in dieser Lerngemeinschaft, die ich gestiftet habe, nämlich der Kirche. Und du wirst staunen, was in den nächsten Jahren bei dir entstehen wird. Und du wirst vor allem staunen darüber, wie sich dein Charakter im Sinne von Galater 5, Vers 22 verändern wird in den nächsten Jahren. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen. Und dieses Amen ist jetzt sozusagen ein Doppelpunkt. Ich habe die Predigt nämlich bewusst ein bisschen kürzer gemacht, damit wir nicht nur theoretisch jetzt sind. Und jetzt kannst du einfach sitzen bleiben, aber nachher werde ich dich gleich bitten, aufzustehen. Ich werde dich bitten, einmal deinen Platz ein bisschen zu ändern, auf eine, zwei oder drei Personen zuzugehen. Ihr könnt euch ja mal vorstellen. Und nachher mal auszutauschen darüber, wie wünsche ich dann als Rainer oder als Marian, dass ich behandelt werde. Und vielleicht bleibt euch sogar noch Zeit dafür, euch zu fragen, und was könnte das für praktische Auswirkungen haben? Heute nach dem Gottesdienst, heute Nachmittag bei dem Besuch, den ihr vorhabt, morgen bei der Arbeit oder in deiner Nachbarschaft. Also, ich werde dich nachher darum bitten, aufzustehen, dich im Raum zu bewegen, zwei, drei Leute zu finden. Ich denke, höchstens vier Leute, sonst wird es unübersichtlich. Und einige werden sich getrauen, etwas zu sagen, und die anderen werden einfach mal staunend zuhören, was sich andere wünschen. Und dieses Nachher, das ist jetzt. Ich bitte euch aufzustehen, das wäre wieder ein Anspruch, gell? Also, steh auf, such dir zwei, drei Personen, die du vielleicht noch nicht so gut kennst, und tausch dich einmal aus. Die kenne ich von. Also, vielleicht hast du jetzt richtig viel Glück gehabt und kennst unterdessen die Namen von einer oder zwei Personen, die du vorher nicht gekannt hast. Mir hat Amy vorher gesagt, sie hätte es am liebsten, wenn ein Blickkontakt da ist, gell? Also wir haben jetzt gerade Blickkontakt hergestellt da. Sind doch so gut und nehmen wieder Platz dort, wo wir sind. Ja, du kannst ja gerade an deinem neuen Platz Platz nehmen, je nachdem. Also, es ist offensichtlich, dass ein ganz grosser Gesprächsbedarf an dieser Stelle da ist. So praktisch kann ein Wort Gottes sein, oder so praktisch kann das sein, was Jesus gelehrt hat. So praktisch wird Glauben so handfest kann es werden. Ich glaube, wir werden nach dem Gottesdienst werden wahrscheinlich die letzten am 2 oder am 3 heimgehen, wenn das Gespräch so weitergeht. Was wir jetzt werden machen ist, wir werden die Zeit von der Anbetung haben, werden nochmal ganz bewusst vor Gott ankommen, werdet ihn ehren für das, was er ist, für das, was er tut. Während dieser Zeit sind auch Leute, die hinten beim Segnungsteam und sind gern bereit, für dich zu beten. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, wenn ich am Morgen denke und an meinen Mitarbeiter oder meine Nachbarin, dann wird es mir halb trümmelig. Und ich wäre so froh, jemand würde für mich beten, dass ich sie, dass ich ihn so könnte behandeln, wie ich eigentlich selber möchte behandelt werden. Da wartet eine richtige Challenge auf mich. Die Leute vom Segnungsteam und Gebetsteam tun gerne für dich beten. Und wir miteinander loben Gott, ehren Gott. Ich bitte euch zum Aufstehen. Nicht einfach, weil das irgendwie eine neue Mode wäre, sondern als Ausdruck von der Ehrerbietung Gott gegenüber und sagen, hey, ich stehe auf. Du bist das Zentrum von meinem Leben. Ich will dich gross machen mit dem, was ich bin und was ich habe.
Deine Gnade, jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte. Solange ich kann, solange ich atme, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Ich lieb dein Wort. Du führst mich auch durch das Feuer. In tiefster Nacht bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater. Leben warst du so.